Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und mit einer literarischen Reise nach Fernost gleich und ganz weit in die Vergangenheit, nach China des 8. Jahrhunderts, des 8. Jahrhunderts, genau, wo der Dichter Li Bo gelebt und gewirkt hat. Bis heute wird seine Lyrik gelesen. Er ist ein Klassiker Chinas, den wir jetzt entdecken können durch einen wirklich prachtvollen Band mit einer Auswahl seiner Gedichte, zusammengestellt und neu übersetzt von dem deutschen Sinologen Thomas Ö. Hollmann. Von ihm lassen wir uns einführen in Zeit und Dichtung des Li Bo hier in der Lesart. Schön, dass Sie wieder zuhören. Du fragst, warum ich zwischen den blauen Felsen lebe. Völlig mit mir im Reinen kann ich nur lachen, nichts erwidern. Auf dem Wasser treiben die Pfirsichblüten dem Dunkel entgegen. In diesem Kosmos gibt es schließlich nicht nur der Menschen Welt. Das ist chinesische Dichtung aus dem 8. Jahrhundert nach Christus, übertragen und jetzt zu uns gebracht von Thomas O. Hollmann, emeritierter Professor der Universität München, bis vor kurzem Präsident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und einer der deutschen Koryphäen der Sinologie. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Hollmann.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Die Verse, die ich eben zitiert habe, die stammen von dem Dichter Li Bo, ein Klassiker der chinesischen Literatur. Bevor wir auf ihn kommen, erzählen Sie uns doch mal, Herr Hollmann, von der Zeit, in der er gelebt hat, von 701 bis 762 nach Christus, um es genau zu sagen. Was war das für eine Epoche in China? Wie sah es da politisch und gesellschaftlich aus?
Es war eine ausgesprochen spannende Zeit. Das Leben Li Bos deckt sich ja zum großen Teil mit der Regierungszeit eines einzigen Kaisers, nämlich Xuanzong, der von 712 bis 756 regiert hat. Und dieser Herrscher war viele Jahre lang eine eindrucksvolle Persönlichkeit. Weltgewandt, großzügig auf der einen Seite, aber auch machthungrig, skrupellos auf der anderen Seite. Was die Religion anbelangt, dem Daoismus verbunden, in der Praxis aber auch dem Konfuzianismus zuneigend. Und genau in dieser Zeit verfestigte sich auch der Buddhismus in weiten Teilen des Landes. Hinzu kam, um das nur anzudeuten, Zoroastrismus, Manichäismus, Nestorianismus, Judentum, Islam, vor allem natürlich in diesem Fall bei Immigranten aus dem Westen und vor allem in den Randzonen des Reichs und in der Hauptstadt Chang'an. Nun darf man sich aber nicht vorstellen, dass die überall dort gelebt haben, sondern nur in bestimmten Vierteln, vor allem rund um den Westmarkt, in denen dann die Güter verkauft worden sind, die über die Seidenstraße nach China gelangt waren.
Und wer ist nun dieser Li Bo? Wo kommt er her? Wie wurde er zu einem Dichter?
Er stammte aus einer Randzone Chinas. Zu einem Teil gehörte es wahrscheinlich gar nicht zum damaligen Reich. Wuchs dann auf in der Provinz Sichuan, das ist im Südwesten, und verbrachte dann den größten Teil seines Lebens auf Reisen. Er war immer unterwegs, manchmal könnte man auch sagen, auf der Flucht, vielleicht sogar auf der Flucht vor sich selbst. Er hatte nie den klassischen Weg gesucht, die Beamtenkarriere, die nämlich Prüfungen vorausgesetzt hätten, die er sich entzog. Er war zeitweilig am kaiserlichen Hof, aber das währte nur 2-3 Jahre. Dann hat er sich mit allen Leuten verkracht, war danach wiederum unterwegs und ging dann letztlich unter im Gefolge der Aufstände gegen den Kaiser, wo er sich mit der falschen Seite assoziiert hat, sodass er zeitweilig auch verurteilt worden ist und ein sehr, sehr unruhiges Leben.
Wie sind Sie denn eigentlich zu Li Bo gekommen? Oder ist das sozusagen ein Klassiker auch für deutsche Sinologen? Den kennt man einfach.
Ich denke, Li Bo ist der Klassiker. In China ist er ja immer noch ein Popstar. Der wird in Animationsfilmen gezeigt, es gibt Computerspiele, er kommt in Lesebüchern vor. Und er war auch in seiner Zeit eine sehr, sehr bekannte Persönlichkeit. Nicht immer von allen positiv angesehen, aber man kannte ihn.
Seidenreiher über allen Gipfeln, haben Sie den Band überschrieben. Das klingt sehr poetisch, fernöstlich zart. Zum Teil sind die Gedichte aber auch ja sehr lebensnah. Zum Beispiel, da heißt es im Gedicht unterwegs, Bernsteinfarben und nach Gelbwurz duftend schimmert das edle Bier aus Langling in der Jadeschale. Soll der Wirt den Gast ruhig trunken machen, auf dass er nicht mehr weiß, wo seine Heimat ist. Der Li Bo, der soll, glaube ich, ein ziemlicher Bruder lustig gewesen sein, wie Sie ihn beschreiben.
Naja, er hatte ja mehrere Beinamen. Und einer von diesen Beinamen war Jiuxian, das heißt unsterblicher Trinker. Und er hat das wirklich exerziert. Er schreibt es auch immer wieder in seinen Gedichten, wobei ich sagen muss, er beschreibt den Rausch sehr ausführlich, aber er beschreibt auch den Kater immer sehr ausführlich. Er war berühmt dafür, dass er Unmengen trinken konnte. Er soll sogar den Kaiser mal versetzt haben, weil er so besoffen gewesen ist. Da ist natürlich auch viel Mythos mit dabei und sicherlich nicht alles haltbar historisch.
Und wie ist das jetzt, Herr Höllmann, mit den überlieferten Textfassungen? Sie sagen, es ist immer noch ein Klassiker. Also wenn ich überlege, wer hat in Europa, in Deutschland im 8. Jahrhundert nach Christus gedichtet, da fällt mir ehrlich gesagt niemand mehr ein. Und damals hat man ja auch vielleicht ein ganz anderes Chinesisch gesprochen, geschrieben. Wie war das mit Li Bo? Er blieb ja wirklich im Fortgang der Jahrhunderte immer präsent, es wurde immer weiter tradiert.
Er war ja nicht der Einzige seiner Zeit, sondern es gab eine ganze Reihe prominenter Dichter, die unterschiedliche Karrieren machten. Das Chinesisch, was damals gesprochen worden ist, entspricht nicht dem heutigen Mandarin. Es ist eher verwandt im Kantonesischen, ein bisschen komplizierter auch in den Tonlagen. Er hat ein Chinesisch geschrieben, was allerdings die Mehrzahl der Leute in China auch heute noch versteht, zumindest die Intellektuellen. Das heißt, die Schrift, der Text, der blieb erhalten kontinuierlich über die Jahrhunderte hinweg. Mhm. Wobei die ersten Texte gesammelt worden sind, kurz nach seinem Tod. Die maßgabliche Ausgabe, die Zusammenstellung seiner Texte, entstand allerdings erst im 18. Jahrhundert.
Wir wollen mal hören, wie das im Original klingt, Herr Höllmann. Sie haben diesen Vierzeiler ausgesucht, Gedanken in friedvoller Nacht. Ich lese die Zeilen auf Deutsch. Bis an mein Bett drang der helle Schein, fast so, als wäre der Boden von Reif bedeckt. Ich blickte empor zum leuchtenden Mond, gedachte dann mit gesenktem Kopf der Heimat. Und jetzt auf Chinesisch Sie, Herr Höllmann.
Zhuang qian, min yue guang, yi shi, di shang shuang, ju tou, wang min yue, di tou, si gu xiang. Wobei ich gerne noch anfügen müsste, dass das ein Gedicht ist, was es in tausenden Übersetzungen, ich übertreibe jetzt auch mal genauso wie Li Bo immer übertrieben hat, gibt von namhaften Dichtern auch, die sich dieses Gedichts angenommen haben. Ich habe mir trotzdem mal den Spaß gemacht, da ja ich neulich in einer namhaften süddeutschen Zeitung lesen durfte, dass die Profession des Übersetzers diejenige ist, die am meisten noch KI gefährdet ist, und habe das mal über Google Übersetzer rausgelassen. Und da heißt dann: Mondlicht vor dem Schlafengehen, Verdacht auf Bodenfrost. Schaut zum Mond hoch, beugen Sie Ihren Kopf und denken Sie an Ihre Heimatstadt. So viel dazu.
Oh wow, das ist jetzt aber auch eine schöne Pointe. Herr Höllmann, also dieser Band, ich habe wirklich begeistert drin rumgeblättert, weil der Reklamverlag hat ihn da auch wirklich auch ein Geld in die Hand genommen. Es sind wunderschöne Zeichnungen und die Gedichte sind wunderbar dargestellt. Wie haben Sie eigentlich ausgewählt aus diesem großen Werk? Es sind ungefähr 60 Gedichte, die Sie genommen haben, ne?
Ja, alle Gedichtbände, die ich immer gemacht habe, bestanden aus 60 Gedichten, weil 60 ist ein Zyklus im chinesischen Verständnis, auch eine Lebensdauer wert im Allgemeinen, ja. 60 Jahre. Und da hat sich Li Bo ziemlich genau dran gehalten mit seiner Lebenswartung. Die Auswahl ist zum Teil objektiv, zum Teil subjektiv. Ich habe keine Gedichte mit aufgenommen, die mir nicht gefallen. Aber ich habe manche Gedichte weggelassen, die mir durchaus zugänglich waren, die allerdings dann sehr viele Personennamen, sehr viele Ortsnamen, sehr viele Pflanzennamen haben, sodass das für einen westlichen Leser, für einen deutschen Leser fast nicht mehr vermittelbar ist.
Meinen Sie, ordnen das alles ein, Sie erläutern das, auch die Übersetzungspraxis, und vor allem war ich wirklich fasziniert von Ihren Zeitschilderungen. Sie zitieren an einer Stelle Mao Zedong, der sich als Verehrer von Li Bo äußert. Ich habe mich gefragt, weiß man eigentlich, wie er eben im heutigen, also wie er in der kommunistischen Zeit sozusagen, blieb er immer präsent. Da galt er dann nicht plötzlich als bürgerlicher oder Dichter, den man nicht mehr liest. Wie war das?
Doch. Er war nicht zu allen Zeiten beliebt, und Mao Zedong hat ihm die Stange noch gehalten, als das nicht mehr alle getan haben. Er war begeistert von ihm, mehr als von Du Fu, dem Freund und Gegenspieler, was eigentlich aus der Staatsräson her verwunderlich ist. Aber Mao Zedong hatte halt eine große Vorliebe für etwas exaltiertere Gestalten. Und heute ich habe es, glaube ich, schon erwähnt, ist er immer noch in aller Munde, er ist immer noch in den Lesebüchern mit drinnen. Und er ist jemand, der im Kino auftaucht, der in den Büchern auftaucht, der in Illustrierten auftaucht. Ich habe es vorhin schon gesagt, er ist ein Popstar.
Das ist wirklich erstaunlich. Was glauben Sie, Herr Höllmann, kann uns denn die Salibo heute noch sagen? Also jetzt mal jenseits ästhetischer, poetischer Schönheit. Was meinen Sie?
Ich glaube, dass sich seine Zeitanalysen durchaus immer noch aktuell lesen. Und auch das menschliche Empfinden hat sich ja nicht so wahnsinnig verändert in den 1200 Jahren, die seither vergangen sind. Er selber war jemand, der im Innersten zerrissen war, ein anarchistischer Reaktionär irgendwo, ein Nonkonformist mit Standesdünkel. Und diese Zerrissenheit merkt man seinen Gedichten durchaus an, was eine der Ursachen war, dass er gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr offen aufgenommen worden ist von europäischen Dichtern. Und was ich bei ihm besonders schätze, sind zwei Sachen. Einerseits die Impulsivität, die Loslösung von manchen formalen Vorgegebenheiten auf der einen Seite, dann aber auch eine große Wortgewalt ohne diesen in China eigentlich weit verbreiteten, ich sage jetzt mal, intellektuellen Zierat, dass man überall Zitate einschiebt, um den eigenen Bildungshorizont zu unterstreichen.
Könnte man ihn den chinesischen Rimbaud oder Rabelais nennen? Fällt mir gerade so ein.
Ich bin mit solchen Vergleichen immer sehr vorsichtig. Ich bin auch schon öfter gefragt worden, ob man ihn mit irgendwelchen deutschen Dichtern des 19. Jahrhunderts vergleichen könnte. In manchen Aspekten sicherlich ja, was so die Grundstimmung anbelangt. Auf der anderen Seite war er sehr viel ein Haudegen auch irgendwo, was ich von Rabelais jetzt nicht.
Deswegen habe ich Rabelais gesagt. Ja. Das ist ja auch Schnuppe, dass man daher vergleichen muss. Sagen Sie, Herr Höllmann, sagen Sie es nochmal, das, was Sie gerade auf Chinesisch vorgelesen haben, das klang so schön. Machen Sie es nochmal.
Kann ich gerne machen, einen Augenblick. Zhuang Qian, Ming Ye Guang, Yi Shi, Di Shang Shuang, Zhu Tou, Wang Min Ye, Di Tou, Si Gu Xiang.
Thomas Höllmann, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich bedanke mich.
Und für dieses Buch auch, Seidenreiher über allen Gipfeln, die Auswahl der Lyrik von Libo, übersetzt und kommentiert von Thomas Höllmann, erschienen jetzt bei Reklam.
Neue Krimis.
Am Freitag unsere Krimizeit in der Lesart mit unserer Krimi-Bestenliste, die wir jeden Monat im Deutschlandfunk Kultur veröffentlichen. Und auf Platz 10 ist jetzt im Oktober ein deutsches Debüt eingestiegen von Thomas Knüver. Der ist eigentlich ausgebildeter Grafikdesigner, arbeitet in der Werbung als Marketingstratege und nun gibt es aber diesen ersten Krimi von ihm. Das Haus, in dem Gudelia stirbt, so der Titel. Und es geht darin auch um eine Hochwasserkatastrophe, wie damals bei uns im Ahrtal. Jury-Sprecher Tobias Kohlus erzählt uns jetzt mehr.
Neue Krimis.
In Unterlingen herrscht Chaos. Der kleine Murbach ist zum großen, reißenden Strom angeschwollen. Die unteren Stockwerke der meisten Häuser sind bereits überflutet. Fast alle Bewohner sind aus dem Dorf geflohen. Nur eine sehr alte Frau harrt im ersten Stock ihres Hauses aus. Hilflos, schwach, verzweifelt würde man denken. Doch nichts da. Gudelia erweist sich als erstaunlich stark. Kühl begutachtet sie die vorbeirauschenden braunen Wassermassen, staunt, wie schnell der Topf mit brennendem Zeitungspapier in der Dunkelheit verschwindet, den sie aus dem Wohnzimmerfenster hineingesetzt hat. Angst habe ich keine, sagt sie, nicht um mich, nur ums Haus. Sogar dann bleibt sie cool, als sie zwei aneinander gefesselte Leichen vorbeitreiben sieht. Als das technische Hilfswerk sie evakuieren will, sollen die Helfer nicht sie retten, sondern nach den Leichen schauen. Die störrische Gudelia will in ihrem Haus ausharren, koste es, was es wolle. Thomas Knüvers Debütroman ist ein Hammer. Gewieft wie ein alter, erfahrener Autor navigiert Knüver zwischen den drei Erzählebenen, den Jahren 1984, 1998 und heute. Geschickt baut er weite Spannungsbögen auf. Seine Hauptfigur und Ich-Erzählerin ist Cordelia Kroll. Sie gehorcht nur ihrem eigenen Kompass, handelt gänzlich anders, als von ihr erwartet wird. Und das nicht nur im Alter, sondern auch schon 40 Jahre zuvor, als ihr über alles geliebter Sohn Nico erschlagen in einem Straßengraben lag. Für mich gehört diese Cordelia in die Reihe der großen, widerspenstigen alten Damen der Weltliteratur. Schuld schwimmt oben. Mit diesem Satz intoniert Thomas Knüver die Grundstimmung des Romans, wie Schuld nach oben treibt und wie in der allgemeinen Katastrophe das offenbart wird, was oft als oberflächlich eine menschliche Katastrophe genannt wird. Die fest im Volksglauben und noch fester im Glauben an sich selbst verwurzelte Cordelia muss sterben, weil sie vor 40 Jahren überwältigt war von obsessiver Mutterliebe und es immer noch ist. Ein Debüt, das mir den Atem verschlagen hat. Die Überflutung bringt es an den Tag.
Das Haus, in dem Cordelia stirbt. Der Krimi-Erstling von Thomas Knüver. Im Pendragon Verlag erschienen mit 290 Seiten für 20 Euro neu auf Platz 10 in unserer Krimi-Bestenliste. Die ganze Liste, die lesen Sie auf unserer Website. Und wenn Sie noch weitere spezielle Krimi-Fragen haben, dann schreiben Sie einfach kurz an diese Adresse krimi@deutschlandradio.de.
Straßenkritik.
Mein Name ist Samuel Beretz. Mein letztes Buch war die Neuromancer-Trilogie von William Gibson. Ich fand es sehr gut, kann ich jedem empfehlen. Es geht hauptsächlich um Zeit in der Zukunft, wo ein Hauptcharakter existiert, der Hacker ist, wo viele Konzepte, wie wir sie heute in der IT kennen, damals in gewisser Art und Weise prognostiziert, weil das Buch ist ja schon etwas älter. Und dann hat der Autor irgendwie sich vorgestellt, wie wäre es, wenn diese Computer sich immer weiterentwickeln, dass man halt auch entsprechend irgendwie Artificial Intelligence hat. Und dann, mich hat es dann einfach massiv interessiert, irgendwie dieses damalige Bild, vor allem, weil ja genau vor einem Jahr dieser Durchbruch mit ChatGPT dann war, war es dann irgendwie so, wow, das ist irgendwie 1:1, was der irgendwie schon so prognostiziert hat.
In Wien haben wir diese Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker getroffen und ja, den großartigen Schlussakkord, den setzt der Samuel Beretz mit diesem schon legendären modernen Klassiker der Neuromancer-Trilogie von William Gibson. Genau vor 40 Jahren ist das Buch erschienen und wurde schnell zum Cyberspace-Kultbuch. Im Tropenverlag gibt es eine deutsche Taschenbuchausgabe mit 368 Seiten für 12 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da hören wir eine Klage um Julia und andere Geschichten. Erzählungen sind das einer US-Autorin, die schon lange und früh verstorben ist. Susan Taubes heißt sie, hieß sie. Sie war Wissenschaftlerin, Schriftstellerin. 1969 hat sie sich das Leben genommen. Sie war erst 41. In Deutschland gibt es nur wenig von ihr zu lesen. Vor einigen Jahren ist immerhin eine Biografie über Susan Taubes bei uns erschienen. Aber jetzt gibt es diesen Band mit Erzählungen. Demnächst muss man sagen, eigentlich sollte das Buch schon im Oktober erscheinen. Wurde vom Verlag kurzfristig auf November verschoben. Anyway, ist ja bald. Im Studio ist unsere Kritikerin Manuela Reichert. Guten Tag.
Guten Morgen. Ja, und man sollte sich das unbedingt notieren, finde ich. Also auch wenn man jetzt nicht sofort in die Buchhandlung laufen kann, aber unbedingt vorbestellen.
Sagen Sie uns ein paar Worte zu dieser Autorin Susan Taubes. Ich kannte sie nicht. Der Nachname führt in eine prominente deutschsprachige Richtung.
Genau, sie war lange verheiratet, 1949 bis 1961 mit dem Judaisten Religionswissenschaftler Jakob Taubes, der hier in Berlin gelehrt hat an der Freien Universität und so eine wirklich schillernde intellektuelle Figur gewesen ist. Und Susan Taubes, 1928 geboren, Sie haben es gesagt, 1969 hat sich umgebracht, kurz nachdem ihr Roman erschienen war, ganz kurz danach. Und das war ein Roman, der auch so ein bisschen eine Art von Verarbeitung dieser Ehe, dieser sehr komplizierten Ehe gewesen ist. Eine ungemein kluge und inspirierende Autorin, wie ich finde. Und es gibt den Briefwechsel zwischen ihr und ihrem Ex-Mann. Hier in Berlin liegt der Nachlass im Leibniz-Institut. Der ist auch vor einiger Zeit rausgekommen. Jetzt also diese Erzählungen, die nochmal einen ganz anderen Blick auf diese Autorin werfen. Und Klage um Julia ist die längste Geschichte in diesem Band.
Das ist die Titelgeschichte. Wer ist sie denn, Julia? Und wer klagt um sie?
Ja, wer ist diese Julia? Das ist im Grunde so eine ganz spezielle Coming-of-Age-Geschichte. Ja? Also hier ein Mädchen, was aufwächst bei zu alten Eltern und immer ein bisschen alleine ist, alleine spielt. Ein junges, schönes Mädchen wird, großes Interesse an Erotik hat, an Männergeschichten. Und wer erzählt da? Und das ist wirklich das Verrückte an dieser Geschichte. Keine Ahnung. Es erzählt ein Geist oder vielleicht ist es auch eine ausgedachte Figur. Also so Kinder haben das ja oft, dass sie sich so einen Spielkameraden ausdenken. Also es ist ein Ich, von dem nicht so klar ist, wer das eigentlich ist. Vielleicht ist es auch ein Dämon. Jedenfalls erzählt diese Figur, diese nicht deutliche Erzählerfigur vom Leben mit dieser jungen, aufwachsenden Frau, bis sie dann eben, und das ist dann die Klage um Julia, irgendwann verschwindet und sich von diesem sie immer korrigierenden und kommentierenden, ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff Geist, verabschiedet hat und weggeht.
Und die anderen Geschichten, sind die ähnlich geheimnisvoll?
Das sind wirklich düstere Geschichten. Auch die Geschichte Klage um Julia ist ja eine, sie heiratet dann brav und kriegt Kinder und ist aber eigentlich eine sehr unzufriedene, unausgefüllte Frau mit einem erfolgreichen Ehemann, also kein besonders frohes Leben, was sie da führt. Ihre Kinder, zu denen hat sie auch ein sehr distanziertes Verhältnis. In den anderen Geschichten auch, sind alles sehr dunkle Geschichten. Also für mich eine der Geschichten, wo es mir wirklich über den Rücken lief, ja, ist eine moderne Medea-Geschichte, wo ganz genau beschrieben wird, wie eine Mutter von zwei Kindern, die von ihrem Ehemann verlassen worden ist, diese Kinder umbringt, also richtig mit dem Messer hingeht. Und dann bei dem Verhör mit der Polizei, der Polizistin sagt, man muss sich nicht scheiden lassen, ja, irgendwie sagt, ja, ich kenne das, ich weiß das, was es bedeutet, als alleinstehende Frau und Mutter dann zu leben. Und das ist nichts, was ich eigentlich mir vorstellen wollte. Also es sind alles düstere Geschichten, auch eine. Der Vater von Susan Taubes war ja Psychoanalytiker. Mit ihm ist sie ja aus Ungarn nach Amerika emigriert, in die USA emigriert. Und in einer dieser Geschichten gibt es dann so eine übermächtige Psychoanalytiker-Vaterfigur. Das ist fast komisch, aber es ist auch sehr düster, weil dieser Vater irgendwie immer dieses Mädchen kommentiert und was sie macht und was sie wahrscheinlich sich denkt und wie ihre erotischen Fantasien aussehen. Also grauenvoll.
In welchem Ton, in welchem Stil ist das gehalten? Wie schreibt denn die Susan Taubes?
Ich finde das wirklich so ein richtig großartiges Zeugnis der literarischen Moderne des 20. Jahrhunderts, was man da liest. Also, weil sie wirklich vor allen Dingen in dieser Titelgeschichte so die gängigen Erzählmuster auflöst. Ja? Also man weiß nicht, wer ist dieser Erzähler? Was kommentiert der da eigentlich? Gibt es den? Gibt es das? Gibt es ihn nicht? Am Anfang denkt man noch, naja gut, vielleicht ist es irgendwie ein Ex-Liebhaber oder es ist irgendwie eine Verwandte oder so. Also es ist wirklich eine sehr spannende Art, die man da kennenlernen kann, so aus dieser Zeit, wo eine Frau, die übrigens sehr mit Susan Sontag befreundet war, also da gibt es auch so eine intellektuelle Verbindung, eine sehr reflektierte Prosa das dann auch ist, ja.
Also unbedingt im November, ja, loslaufen unbedingt. Und das Buch bestellen.
Unbedingt. Und was ist jetzt aber gerade, wenn ich das noch sagen darf, was jetzt gerade rausgekommen ist, ist von Eberhard Geißler so ein wirklich ganz spannender und auch ungewöhnlich geschriebener Essay. Da geht's auch um Susan Taubes und um Helga Nowak und um Henriette Bese, also drei Frauen und die Entscheidung der Schrift heißt dieser Essay. Das fand ich auch spannend, wie jemand so ganz assoziativ ganz unterschiedliche literarische Frauen ins Verhältnis jetzt, und da geht es auch um die Susan Taubes und um das Verhältnis zu ihrem Mann und auch um die theoretische Auseinandersetzung Jakob Taubes, der ja so aus einer Rabbinerfamilie und sehr streng und sie, die irgendwie was ganz anderes wollte, sich immer sehr unbehaust gefühlt hat, das vielleicht noch zum Schluss in dieser Biografie, die Sie erwähnt haben, die man ja auch lesen kann. Über sie heißt es, eine intellektuelle Biografie über Freiheit und Ortlosigkeit im Schreiben wie im Leben.
Ist jetzt im Frühjahr als Taschenbuch sogar erschienen.
Genau.
So, also, Susan Taubes in mehreren Variationen, auf jeden Fall die Erzählungen, hat uns Manuela Reichert vorgestellt. Vielen Dank. Klage um Julia und andere Geschichten, so der deutsche Titel, übersetzt von Nadine Miller, veröffentlicht in der Friedenauer Presse mit 344 Seiten für 28 Euro. Wie gesagt, der Band erscheint im November. Mehr dazu, wie immer, unter deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt zu einem Damoklesschwert über der gesamten Buch- und Verlagsbranche Europas. Das sei nämlich die sogenannte Entwaldungsverordnung der EU, die die deutschen Kinder- und Jugendbuchverlage nun in einem offenen Brief anprangern. Nicht nur drohe ein immenser bürokratischer Aufwand, es sei geradezu unmöglich, die Anforderungen dieser Verordnung umzusetzen. Demnach dürfen Bücher und andere Druckerzeugnisse nur noch dann in den Verkehr gebracht werden, wenn das Papier nachweislich aus entwaldungsfreien Zonen stammt, also aus Bäumen hergestellt ist, die ebenso nachweislich nicht zur Waldschädigung beigetragen haben. Eine Verordnung im Sinne der Nachhaltigkeit und des Klimas also, denkt man so im ersten Moment, was kann daran eigentlich verkehrt sein? Wir fragen jetzt aber Katja Meinecke-Meurer. Sie ist Geschäftsführerin des Tesla Verlags, hat sich lange mit dem Thema beschäftigt und den offenen Brief mit unterzeichnet. Guten Tag, Frau Meinecke-Meurer.
Hallo, guten Tag.
Was ist denn das Problem bei dieser Verordnung? Warum ist sie so bedrohlich für die Branche?
Die Verordnung als solche oder die Idee hinter der Verordnung ist überhaupt kein Problem. Da bin ich völlig bei Ihnen. Es ist wichtig, dass wir allesamt miteinander die Biodiversität schützen. Die Herausforderung liegt aber immer in Umsetzungen. Und genau das ist im Moment das, wovor wir große Sorge haben oder wo wir miteinander eben wollen, dass wir gut darauf aufpassen, gute Wege zu finden. Denn es ist in der Tat wahnsinnig schwer, die Verordnung, die eine gute Idee ist, ins Praktische zu übersetzen. Und da sind im Moment unsere großen Bauchschmerzen.
Hm. Welche Anforderungen sind das denn konkret, die für Verlage nicht umsetzbar sind oder ihnen Bauchschmerzen bereiten?
Die größte Herausforderung für uns momentan ist in der Tat, für jedes Druckerzeugnis im Detail nachzuweisen, wo genau der Rohstoff gewachsen ist. Also um es ganz konkret auf den Baum runterzubrechen. Papier ist ja ein Verbundstoff und besteht nie aus einem einzelnen Baum. Das wäre ja noch vergleichsweise einfach, sondern Papier wird aus Zellstoffen erstellt, die auch immer einen gewissen Qualitätsstandard natürlich haben müssen. Und das Holz, das dafür verarbeitet wird, stammt natürlich, weil es ja nicht schnell nachwächst, immer wieder aus unterschiedlichen Standorten, Forsten, Wäldern. Und das nachzuweisen für jedes einzelne Produkt, wo der Baum, der in diesem spezifischen Produkt ist, ist sehr anspruchsvoll, natürlich über eine lange internationale Lieferkette, die wir einfach haben.
Aber wieso müssen Sie denn das als Verlag machen? Ich meine, das sind doch die Papierhersteller, die im Prinzip nachweisen müssen, dass sie ihr Papier aus entwaldungsgerechten oder entwaldungsfreien Zonen beziehen.
Genau, stimmt. Wir müssen es alle in der Lieferkette nachweisen und jeder, der anfängt sozusagen, muss es weitertragen. Die Verlage sind aber momentan, wenn die Auslegung so kommt, wie sie momentan angelegt ist, deswegen diskutieren wir da ja auch sehr gerne und sehr offen drüber, dann müssen wir eine Risikobewertung vornehmen und haben auch Sorgfaltspflichten. Und das macht es uns natürlich schwierig, zumal wenn Sanktionen für uns anstehen.
Warum sind denn gerade Kinder- und Jugendbuchverlage besonders betroffen?
Also grundsätzlich gilt die Regelung natürlich für jeden Verlag gleich. Es gibt keine Erschwernis in der Verordnung, so wie sie im Moment entsteht, die für die Kinder- und Jugendbuchverlage gelten. Aber die Kinder- und Jugendbuchverlage haben schon ein paar besondere Gegebenheiten, die zusätzlich greifen. Denn wir haben sehr komplexe Produktionen. Die meisten Kinder- und Jugendbücher sind vierfarbig, aufwendige Produktionen, die ja auch so sein müssen, dass sie den Gebrauch durch ein Kind standhalten. Und wir müssen natürlich entsprechende Qualitätsstandards einhalten und natürlich die Spielzeugnorm, wo es um die kleinen Kinder geht. Das heißt, wir sind nicht so frei, so schnell Materialien zu wechseln, weil jedes Material bei uns, das zum Beispiel der Spielzeugnorm unterliegt, getestet wird. Und wir dadurch ohnehin sehr komplizierte Lieferketten haben oder nicht kompliziert, sondern aufwendigere Lieferketten haben, die uns zusätzlich sozusagen auch in andere Abhängigkeiten bringt, die wir gar nicht bemängeln. Niemand möchte ein Buch, das nicht gut für ein Kind ist. Wir alle wollen das, aber das hat zusätzliche Herausforderungen.
Entschuldigen, ich wollte es nicht unterbrechen.
Was auch typisch ist für uns, wir arbeiten alle, Kinder- und Jugendbuchverlage arbeiten sehr stark in internationalen Koproduktionen. Das heißt, wir versuchen ohnehin schon sehr nachhaltig zu arbeiten und Druckläufe international zu koordinieren in verschiedenen Übersetzungsstufen. Das ist ein wichtiges Standbein, um die Bücher zu einem Preis anbieten zu können, für die Eltern und Familien, die Kinderbücher auch kaufen können. Und insofern sind wir auch da sozusagen in Abhängigkeiten, die für uns die Umsetzung schwieriger machen als für andere nochmal.
Also Frau Monnig-Meurer, ich muss nochmal nachfragen, weil ich habe es immer noch nicht so richtig kapiert. Also wie sollen Sie denn als Verlag sozusagen nachweisen, dass diese Produkte, die Sie jetzt brauchen und diese speziellen Produkte auch, die Sie für die Kinderbücher besonders brauchen, wie sollen Sie denn das kontrollieren, ob Ihr Hersteller, ob Ihr Zulieferer sozusagen hier den Nachweis erbracht hat?
Genau, das ist die Herausforderung. Wir brauchen halt in der gesamten Lieferkette sämtliche Geolokalisationsdaten. Das heißt, an jedem Produkt müssen wir wissen, wo die unterschiedlichen Bäume gestanden haben mit Geodaten. Und theoretisch müssten wir, wenn die Verordnung so kommt, wie sie kommt, auch eine Risikobewertung vornehmen in unterschiedlichen Stufen, dass wir dem Nächsten, dem wir diese Bücher übergeben, als an den Handel geben, das nachweisen können. Und genau das ist die Schwierigkeit des die Form des Risikos, das dahinter steckt für uns, ein großes Risiko eben in Summe ist.
Dieser offene Brief, der richtet sich jetzt konkret an Kulturstaatsministerin Roth, Landwirtschaftsminister Özdemir, Wirtschaftsminister Habeck. Ist denn aus diesen Ministerien schon etwas zu hören? Ich meine, diese Verordnung, die muss ja in allen dreien, vor allem Landwirtschaft und Wirtschaftsministerium, längst diskutiert, ausgearbeitet sein. Gibt es hier noch eine Kommunikation? Gab es hier noch überhaupt keine Kommunikation zu den Betroffenen?
Doch, natürlich gibt es Kommunikation und die Umsetzung liegt ja im Landwirtschaftsministerium und ich weiß, dass die Branche da Gespräche führt. Der Brief ist aber natürlich auch nochmal ein Hinweis darauf, dass es auch einen großen kulturellen Aspekt hat. Denn wir tragen alle mit unseren Büchern, gerade mit den Kinder- und Jugendbüchern, ohne andere Verlage jetzt schlechter darstellen zu wollen, natürlich in einem hohen Ausmaß auch zu kultureller Vielfalt im Kinderzimmer bei. Und deswegen war es uns wichtig, nochmal darauf hinzuweisen an der Stelle, wirklich gemeinsam gut hinzuschauen.
Die Entwaldungsverordnung der EU, die Folgen für die Buchbranche, hat uns Katja Meinecke-Meurer dargestellt. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Meurer.
Danke, sehr gerne.